Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Konkret zu der Frühlingssession, die am Freitag in Bern zu Ende gegangen ist. Bundesratswahlen mit einem neuen, fast unbekannten Bundesrat. Der Durchbruch bei der Individualbesteuerung, eine Debatte zum Puckbericht der CS mit einem überraschenden Schlusspunkt und dann einmal mehr eine Sonderdebatte rund um die Asylfragen und mögliche Verschärfungen des Grenzschutz. Das sind unter anderem die Schwerpunkte in dieser Session und diese Woche Thema bei uns. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit unseren beiden Zürcher Ständeräten. Herzlich willkommen, Tiana Moser von der GLP und Daniel Josic von der SP. Ganz kurz zum Anfang, Tiana Moser. Weder die Bekannten mit den Parteigrössen noch mit den Frauen wollten Bundesrat, Bundesrätin werden. Und am Schluss macht das Rennen einen auf dem nationalen Parkett mehr oder weniger unbekannten Zug Regierungsrat. Wir wollen gar nicht lange bei dem Thema bleiben, aber gleich ist er natürlich im Fokus dieser Session gestanden. Was ziehen Sie für ein Fazit aus dieser Bundesratswahl?
Also ich glaube, wir haben am Schluss einen überzeugenden Kandidaten gewählt. Also der Martin Pfister hat mir jetzt im ganzen Prozess sehr einen guten Eindruck gemacht. Er hat auch, finde ich, durchaus eine gewisse Steigerung an den Tag gelegt jetzt in der Zeit, in der er Wahlkampf gemacht hat. Er hat eine sehr solide Pressekonferenz gemacht, wo er nach der Wahl oder am Donnerstag an der 4 ist das eine sehr gefreute Sache gewesen. Und jetzt hat er sehr ein anspruchsvolles Departement, das man übernehmen muss. Man hat jetzt gesehen, wie er da performen kann. Das Kandidatenfeld war überraschend, selbstverständlich. Ich glaube, das muss uns institutionell ein paar Fragen geben, die wir beantworten müssen. Und mit die Partei muss natürlich sich schon überlegen, wenn sie den zweiten Bundesratssitz will, wie sie sich dann aufstellt für die Zukunft.
Daniel Josic, Sie haben im Vorfeld und auch im Nachgang von dieser Bundesratswahl nebst anderen Punkten vor allem immer wieder die Ticketauswahl und sich als Ticket müssen halten als Parlament kritisiert.
Mhm. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, man sieht jetzt, was für eine katastrophale Situation wir haben. Wir haben jemanden gewählt, den niemand kennt. Also mit diesem Auswahlverfahren würde ich in keiner Firma auch noch irgendeine Position besetzen. Also wir machen jetzt einfach einen Blindflug in der Hoffnung, es könnte nicht der Bundesrat werden. Und Tiana Moser hat jetzt noch ein bisschen Beschönigung und gesagt, ja, er hat eine gute Medienkonferenz gemacht. Wo man sagt, ui, das ist die beste Qualifikation, um das VBS in die Zukunft zu führen. Und das kommt einfach da dazu, dass wir gar keine Auswahl haben. Und das ist eigentlich gegen die Verfassung. Die Verfassung sagt erstens einmal, dass wir frei sind, wer wir wählen. Und zweitens einmal, dass es eigentlich die Idee ist, dass wir die Fähigsten in das Amt wählen und nicht irgendeinen, wo uns eine Partei, die offenbar niemand gefunden hat, noch irgendwo ankramen, damit man wenigstens zwei zur Auswahl hat.
Darf ich noch etwas darauf reagieren? Ich finde es richtig, dass man eine Auswahl hat. Ich bin absolut deiner Meinung, was das Ticket anbelangt. Ich glaube, man muss freier werden von dieser Ticketfrage. Das hat sich ja aus verschiedenen Gründen ist man zu dem gekommen. Aber ich bin der Meinung, da braucht es eine Liberalisierung. Was ich finde, was nicht absolut, ich jetzt so unterschrieben ist, dass es überhaupt keine qualifizierte Auswahl ist. Weil schlussendlich ist es doch so, dass der Martin Pfister ist Regierungsrat war, jetzt nicht in einem riesigen Kanton, aber er war Regierungsrat. Er hat den Job solid gemacht. Es hat eine Auswahl gegeben, in dem Sinn schon zu einem vorherigen Zeitpunkt. Und natürlich muss Qualitätssicherung auch Parteien ein Stück weit machen. Oder? Ich finde es persönlich auch gut, dass im Grundsatz das Parlament normalerweise wählt, oft aus der eigenen Reihe. Ich war schon bei der Wahl von der Wittmer Schlumpf dabei, gewesen, Bundesrätin Wittmer Schlumpf. Also dort war es auch eine spezielle Situation, gewesen, warum man sie gewählt hat. Aber also es ist am Schluss ja nicht nur der Prozess innerhalb des Parlaments und in den Fraktionen, die dann zur Wahl oder nicht Wahl führt, sondern es hat ja, die Personen sind ja nicht. Also die haben noch nie Politik gemacht. Das fände ich jetzt spezieller, wenn man jemanden von außerhalb vom politischen Spektrum nehmen würde. Aber, so wie jetzt der Konkurrent, der natürlich total vertraut war, man viel hat mit ihm jahrelang zusammengearbeitet, das ist jetzt nicht. Oder bei der letzten Bundesratswahl haben wir natürlich auch die Leute viel näher und enger kennt. Das ist sicherlich ein Unterschied gewesen.
Vielleicht noch, um das Thema abschließen, wenn Sie sagen, Sie stören sich an dieser Ticketwahl. An der Ticketwahl ja, aber nicht am Anspruch der Partei. Also Sie sagen, ich anerkenne den Anspruch der Partei, aber ich möchte als Parlamentarier selber bestimmen können, wer aus dieser Partei. Oder stellen Sie sogar in Frage, jemanden aus dieser Partei zu wählen, sondern einfach wirklich ganz frei zu sein?
Also wir haben ja im Kanton Zürich haben wir keine Zauberformel, die quasi in Stein gemeißelt ist und man ist gleich in der Lage, einen gewissen Ausgleich zu bringen. Und ich meine, die Zauberformel, das steht auch nicht in der Verfassung. Das geht so an und für sich auch nicht. Und insofern bin ich der Meinung, ja, Mitte hat einen gewissen Anspruch, aber wenn sie offensichtlich nicht in der Lage sind, Kandidierende zu bringen, wieso soll man nicht jemanden von den Grünen-Liberalen wählen? Beispielsweise. Und wenn das dann nach 4 Jahren wieder korrigiert wird, ja nun, dann ist es halt so. Aber ich glaube einfach, oder man sieht ja, wie die Leute im Bundesrat arbeiten, das sind ja nicht Parteivertreter dort drin, sondern das sind vor allem Persönlichkeiten. Und wir sehen ja jetzt, was das, oder früher hat man gesagt, es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, wer im Bundesrat ist. In der Schweiz ist sowieso alles ruhig und die Verwaltung dreht das. Heute, wo wir eigentlich von einer Krise in die nächste kommen, die politische Weltlage sich täglich ändert, brauchen wir Leute, die auch gewisse Führungsfähigkeit und auch Gestaltungswillen haben. Und nicht einfach irgendjemand, wo, oder in dem Moment, wo ein Bundesrat zurücktritt, diskutieren wir darüber, ist es ein Mann, ist es eine Frau, welche Partei ist es, aus welchem Kanton kommt er, welcher Kanton hat schon lange keinen Anspruch mehr gehabt. Das sind alles Sachen, die kein Mensch interessieren, wenn es darum geht, wer kann das Land aus einer Krise führen.
Gut, also ihr wärt im Parlament ja an der Quelle, um das institutionell auf eine andere Bühne zu bringen.
Ja, also was ich der Meinung bin, ist, dass es sollten keine Parteivertreterinnen und Vertreter sein. Das sind sie aber natürlich teilweise. Also das sehen wir immer wieder, dass Bundesräte auch teilweise ein Doppelspiel haben. Und ich glaube, das ist wirklich problematisch. Ja. Also es müsste viel mehr, müssen die Bundesräte einfach im Moment von der Wahl wären sie ein Mitglied von der Landesregierung. Und dann sollte die Partei einfach hinten anstehen. Das ist aber leider oft nicht die Realität. Und es werden natürlich auch bei Parteivertreterinnen und Parteivertreter in die Departemente hineingeschliessen, die dann dort die Politik dann auch prägen. Das ist das eine. Und das andere, was wirklich stimmt, ich finde, die Zauberformel, die ist wie ein Stück aus der Zeit gefallen. Also das Ziel ist ja, dass möglichst alle Kräfte der Wählerschaften auch in der Landesregierung vertreten sind. Das ist Teil von unserem Kollegialitätssystem. Das ist das, wo Konkordanz auch will. Das soll zu einer höheren Identität mit der Landesregierung führen. Und das ist einfach überholt im Moment, wie die Situation ist. Ein zu grosser Anteil der Wählerschaft ist nicht in der Landesregierung vertreten. Und wenn wir diese zwei Komponenten nicht schaffen, wieder ins Lot zu bringen, dann nähern wir uns am Regierungs- und Oppositionssystem an. Und dann muss man sich dann überlegen, also wechseln wir ein nicht gescheites System, oder? Und im Moment, ich bin der Meinung, das Konkurrenz- und das Kollegialitätssystem, das wir haben, das ist sinnvoll und richtig, aber dann muss es auch funktionieren.
Gut, es ist doch so, dass die Zauberformel nichts anderes ist als ein Machtkartell. Es geht nicht darum, dass die Parteien 80% der Bevölkerung repräsentiert haben. Es geht darum, dass 80% vom Parlament, das sind die Bundesratsparteien, mittlerweile sind es glaube ich sogar weniger, die sagen einfach, weil wir Mehrheit haben, schliessen wir die anderen aus und verteilen die Posten unter uns. Verteilen. Und damit keiner von denen am anderen etwas neidig wird, sagt man also, die haben zwei und der hat eins. Und so funktioniert das. Das ist wie ein Machtkartell, wie eine Oligarchie, die unter sich die Posten verteilt. Und das ist nicht so vorgesehen in der Verfassung. Und zusammen dann mit dem Ticket, oder mit dem Ticket bedeutet das, zuerst wird nach der Konkordanz jemandem einer Partei ein Sitz zugesprochen, keiner diskutiert darüber, die dürfen nehmen, wer es will. Und mit dem Ticketzwang könnt ihr faktisch einfach zwei Leute nehmen und sagen, von diesen zwei müsst ihr einen im Bundesrat nehmen und sonst gibt es gar nichts. Und das geht doch nicht.
Gut, also, wir werden nicht das letzte Mal über das diskutieren. Und wie gesagt, es liegt am Parlament, allenfalls vielleicht daran etwas zu ändern, nicht?
Nein.
Die Zauberformel, wenn sie nicht drin ist. Also, da
nein,
kann man
aber was
ist,
Daniel Josic ist natürlich recht hat, oder?
Es ist in der
Also am Schluss müssten ja die amtierenden Bundesratsparteien anerkennen, ja, dass die heutige Verteilung und nicht mehr am System entspricht. Und sie haben natürlich nur bedingtes Interesse daran.
Ja. Richtig. Und darum gibt es noch jemanden, der das ändern kann. Und das ist die Öffentlichkeit, in der man Druck ausübt. Und das fängt mit den Medien an. Ihr müsst das viel mehr thematisieren. Gut. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwach von den Medien, weil man jetzt da Mitte einfach hat durchlaufen lassen mit dem Auswahlprozess. Das hätte viel mehr müssen widerstehen.
Ja, aber sie sind das so heftig kritisiert.
Ja, also vor allem die Frauen sind auch kritisiert. sieht.
Der zweite, ja. Und ich würde mal sagen, der zweite Mitte-Sitz ist also mit, mit dem Auswahlverfahren schon ziemlich in die Ferne gerückt.
Genau. Also, wir bleiben auf jeden Fall in dem Fall dran. Diana Moser hat vorhin ein gutes Stichwort gegeben für unser nächstes Thema, Daniel Josic, aus der Zeit geht. Wenn wir den knappen Entscheid anschauen in der ganzen Debatte rund um die Individualbesteuerung, wo ja im Zentrum steht, dass jeder soll selber besteuert werden. Es geht um einen Gegenvorschlag, einen allfälligen Gegenvorschlag zu dieser Steuergerechtigkeitsinitiative der FDP-Frauen. Wenn wir schauen, was wir sonst so in der Gesellschaft alles machen, an Gleichberechtigung, auch an Woken-Sachen, an Berechtigung von jeder soll können so leben, wie er will. Und bei diesen Steuern fällt das so schwer. Warum ist das Schräubli Steuern so schwierig, ich sage jetzt mal, an den Zeitgeist anzupassen?
Das ist ganz einfach. Also im Grundsatz sind sich ja alle einig. Oder jetzt zu der heutigen Zeit zahlt ein Ehepaar zahlt zu viel. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um das auszugleichen. Man kann das System neu machen, wie man will. Entweder zahlen nachher die jetzt mehr zahlt haben, weniger. Und dann fehlen die Steuern. Oder es zahlen die bis jetzt weniger gezahlt haben, zahlen mehr. Und das wollen die nicht. Oder? Und das ist das Gezerre schlussendlich. Im Grundsatz sind sich alle einig. Aber wie tut man das System ändern? Und das Ziel müsste ja sein, dass es möglichst am Schluss ungefähr für alle, ich sage jetzt mal, einigermaßen erträglich ist, inklusive auch für den Staat, für die Kantone, für die Gemeinden und natürlich für die Bevölkerung.
Ja gut, aber also wir haben gesagt, jegliche Lebensform soll anerkannt werden. Wir sind sogar bei den Geschlechtern sind wir so weit, dass wir sagen, auch da haben wir eine wahnsinnige Toleranz und jeder soll so sein, wie er ist. Und jetzt, aber da sagen wir, verheiratet ist nicht gleich wie ein Konkubinat, jetzt einmal auf der einfachen Ebene. Und tun uns da schwer, zu sagen, hey, das ist ungerecht. Mhm. Und das müssen wir ausgleichen. Was halt bedeutet, die einen ein bisschen weniger und die anderen ein bisschen mehr.
Ja, also meiner Meinung nach ist das eine Steuerreform, die längstens fällig ist, weil man einfach, man tut in dem Sinn über das Steuersystem, Familiensystem begünstigen und sagt ein bisschen, so ist es besser, wenn man so lebt und sich so organisiert als anders. Und ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Also in dem Sinn das klassische Familienmodell, das Ernährermodell, wie man dem auch sagt, ein höheres Einkommen, ein tiefes Einkommen oder kein zweites Einkommen, das wird steuerlich begünstigt. Und das ist, wenn man verheiratet ist. Das stunkt mich nicht richtig, vor allem, wenn man auch über Fachkräftediskussionen redet, wenn man darüber schaut, wenn man schaut, wie viel auch Steuergelder in Ausbildungen investiert wird.
Also Sie sagen, das setzt falsche Anreize, so wie es jetzt ist.
Genau, wir haben Arbeitsabreiz im Moment. Oder? Es lohnt sich oft nicht, einen gewissen Prozentsatz oder einen höheren Prozentsatz zu schaffen als beim zweiten Einkommen. Also wenn man zum Beispiel 100 hat, lohnt es sich nicht von 40 auf 60, je nachdem, wo man natürlich im Einkommen ist. Und dann muss ich sagen, das ist absolut nicht Aufgabe vom Staat. Man hat nicht einerseits sagen, wie man leben soll und gleichzeitig ist es schon nicht sehr sinnvoll, noch steuerlich quasi zu senden, schaff doch bitte weniger. Auch wenn du gut ausgebildet bist, auch wenn du dich könntest organisieren könntest, bitte bleib ein bisschen mehr daheim. Das ist eigentlich die Aussage vom heutigen Steuersystem, das wir haben. Das kann nicht unser Ziel sein. Im Moment sind wir sind jetzt erstmal durch den Nationalrat durch, das zweite Mal ganz, ganz knapp durch den Ständerat und vielleicht noch zu dem, wo der Dani Josic gesagt hat, also eigentlich finde ich, hat der Bundesrat eine sehr gute Vorlage gebracht, wo er auch gesagt hat, man nimmt einen gewissen Steuerausfall, vor allem am Anfang in Kauf, man geht aber auch von dynamischen Effekten aus, also die Leute dann mehr arbeiten und auch mehr Steuern zahlen. Und man schaut, dass dann in der Summe mehr Leute quasi von dieser Steuerreform profitieren als verlieren. Jetzt ist es so ein bisschen, ich bin noch nicht glücklich mit dem Resultat aus dem Ständerat und jetzt müssen wir schauen, was dann der Nationalrat macht.
Also der Ständerat hat ja geschrübelt. Im Hinblick darauf, oder das ist es auf jeden Fall so, ist es übertragen worden, für überhaupt eine Mehrheit überzukommen. Gerade jetzt auch auf die Steuerausfälle angesprochen. Und das fragen sich natürlich auch die einen oder anderen, die jetzt zuschauen. Also, ein Ehepaar ist ja das eine, aber dann haben wir noch Kinder. Wie machen wir das jetzt mit diesen Kindern? Und das ist ja eine von den Knacknüssen, die der Ständerat ein bisschen entschärft und abgeschwächt hat.
Mhm. Also man muss vielleicht zuerst sagen, Schrübeln ist leicht untertrieben. Also er hat eigentlich eine neue Vorlage daraus gemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht in der Kommission gewesen. Also ich bin eigentlich überrascht gewesen, weil ich sehe, was die Kommission gemacht hat. Und insofern ist natürlich das Schicksal von dieser Vorlage völlig offen, weil das hat jetzt nichts mehr zu tun mit dem, was der Nationalrat
mal und das ist, hat. Sagen Sie, außergewöhnlich, dass man so viel ändert?
Ja, es kommt schon vor, aber es ist schon eher außergewöhnlich. Oder von der Tendenz her kommt die Vorlage vom Bundesrat und dann werden ja, mehr oder weniger viele Punkte werden geändert. Aber dass es so in der Systematik derart daran herumgeschraubt wird, das ist eher untypisch.
Gut, also bleiben wir bei diesen Kindern. Das war ja der grosse Punkt. Also was haben wir gemacht mit diesen Kindern?
Ja, das ist einfach eine Frage, wie man die Kinderzulage, wo man die nachher kann hintun kann. Oder? Weil heute haben sie ja eine Steuererklärung in einem Ehepaar. Und dann ist klar, dann sind dort auch Kinderabzüge. Und wenn sie zwei Steuererklärungen haben, dann ist die Frage, wo können sie die abziehen? Und da gibt es natürlich je nachdem, wie hoch das eine und wie hoch das andere ist, gibt es das Interesse, das am einen oder am anderen Ort abzuziehen. Aber ehrlich gesagt, oder das Problem ist, für das Individuum, würde ich jetzt mal sagen, für den betroffenen Bürger oder Bürgerin, ist das jetzt nicht so eine entscheidende Frage. Es ist einfach für den Staat eine entscheidende Frage, weil es halt einfach dann je nachdem eine Multiplikation gibt. Oder? Weil,
Steuerausfall grösser oder kleiner
ja,
sind.
Ja, weil man natürlich tendenziell versucht, möglichst wenig Steuern zu zahlen. Und wenn das jeder macht und das System natürlich diesbezüglich offener ist, wenn dann einer 100 Franken spart, macht das natürlich auf alle Einwohner, macht das einen relativ höheren Betrag. Darum sind die Sachen, die für den Einzelnen jetzt nicht so much entscheidend sind, sind auf der Ebene vom Bund natürlich von erheblicher Bedeutung.
Also die Kinderabzüge, Jana Moser, man sagt schon, also der Bund hat erhebliche, jetzt, Sie haben gesagt, mal erst am Anfang, vielleicht wäre es dann dynamisch, aber am Anfang schon mal erhebliche Steuerausfälle in Kauf genommen mit dieser Vorlage. In einer Situation, wo man nur hört, dass der Bund sparen muss und man für dies und jenes kein Geld hat. Und dann würde man dann mit so einer, sag jetzt mal, Anpassung von diesen Kinderabzügen, dass man sie eben verteilen kann, würde man ja dann ein bisschen weniger Steuerausfälle generieren. Aber den Vorteil, den man sich versprochen hat, würde man auch ein bisschen verspielen.
Ja, also was jetzt die Anpassung, die Mehrheit, ich habe das nicht unterstützt, die Anpassung, die die Mehrheit jetzt vom Ständerat gemacht hat, auch die Mehrheit von der Kommission, von der Übertragung, von den Kinderabzügen, schwächt eigentlich den Kern von der Revision, dass man eben auch dass sich Schaffen besser lohnt für eine Familie mit Kind, wo geheiratet ist, für beide Partner. Wir haben, das ist so ein Stück weit auch ein als Kompromiss angeschaut worden in der Kommission, dass man kann gerade auch den Mittevertreter, wo da natürlich eher Mühe haben mit der Revision und das ablehnen, entgegenkommen. Also das muss wieder raus im Nationalrat meiner Meinung nach die Übertragung, sonst ist das nicht sinnvoll. Was man jetzt auch noch gemacht hat,
wie die Anreize verlieren den Anreiz.
Es ist eigentlich, oder am Schluss hat man eine Vorlage, wo zwar vordergründig ein Systemwechsel ist, aber dann eben wieder wie die Wirkung wieder reduziert worden ist. Das, was er vorher gesagt hat, man hat eigentlich ein bisschen wie eine andere Vorlage daraus gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob der Nationalrat das anbringt. Das andere ist, man hat probiert, Kosten zu reduzieren. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass gerade der Mittelstand, wo auch oft eben bei überall das Maximum der Kosten zahlt, bei der Kita, bei der Krankenkasse, die haben keine subventionierten Wohnungen. Das ist eigentlich auch so der obere Mittelstand, der durchaus auch Wort schaffen und gute Ausbildungen hat, dass man die nicht überdurchschnittlich jetzt stärker besteuern sollte. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll für eine Vorlage, die nachher vor dem Volk Bestand haben sollte. Und dort muss man jetzt noch eine gute Lösung finden, damit der Systemwechsel möglich ist. Ich bin überzeugt, der braucht es. Also das ist wichtig. Und dann wird das auch am Schluss sich wieder ein Stück weit über die Jahre relativieren mit dem Ausfall der Kosten. Also Leute, oder? Man muss ganz klar sehen, das sind Arbeitskräfte, die wir auch brauchen. Also am Schluss, wenn man demografisch anschaut, wir brauchen auch dass unbedingt, dass die Leute, die in der Schweiz ausgebildet werden, auch wirklich am Arbeitsleben teilnehmen.
Vielleicht noch ein Punkt, der mir auffällt, ist, ich glaube, wir haben es in dieser Sendung auch schon früher diskutiert. Was ein neues Phänomen ist, und da ist insbesondere in der Gesundheitskommission ist das der Fall, Früher hat man außerhalb der Kommissionssitzungen in so Fällen über die Parteigrenzen aus, hat man geschaut, wie findet man eine Lösung. Mhm. Da sind 3, 4 Leute aus verschiedenen Fraktionen nach der Sitzung zusammen ein Bier trinken und gesagt, also los, wir müssen irgendeine Lösung finden. Und weil das nicht mehr stattfindet, hat man viel mehr die parteipolitisch...
Wieso findet es nicht mehr statt?
Es hängt an der Persönlichkeit, denn ich weiß nicht, ich bin nicht in dieser Gesundheitskommission.
Bei Aber uns, macht ihr sie in eurer Kommission?
Rechtskommission, Sicherheitspolitische Kommission, ja, findet das... Das, nicht immer, aber tendenziell findet das statt. Und die Gesundheitskommission, soweit ich das wahrnehme, offenbar nicht. Und wenn man dann in den parteipolitischen Hickhack in ins Parlament hineinkommt, das geht nicht gut bei so einer Vorlage, weil dann zerrt jeder halt in die Richtung und will gewinnen und will für sich noch etwas rausholen. Das muss ein Projekt sein, wo ein Kompromiss ist. Und ein guter Kompromiss, sagt man ja, ist dann, wenn alle unzufrieden sind. Und es ist einfach viel einfacher, einmal irgendwo in einer Beiz mit zu dritten oder zu vierten zu sagen, also los, ich wäre bereit, auf das zu verzichten, aber wie sieht es aus, würdet ihr dann da, oder? Und dann findet man sich, das kann man in einer Kommissionssitzung nicht, weil das steht nachher im Protokoll und dort ist man mit anderen und muss mehr oder weniger schon ein bisschen die Parteilinie vertreten und alles wird dann sowieso wieder publik, weil es immer Amtsgeheimnisverletzungen gibt aus diesen Kommissionen. Also muss man irgendwo ein bisschen draussen mal zusammensitzen können. Und für das braucht man ein gewisses Vertrauensverhältnis.
Also das heisst, so wie sie auf dem Tisch liegt, wenn ich euch beide richtig verstehe, ist sie noch nicht so, dass sie beim Volk bestehen würde?
Ja, es gibt jetzt wie zwei Hürden. Das eine ist, es muss zuerst das Parlament überstehen und nachher muss sie die Volksabstimmung überstehen. Und was natürlich, also das ist ja jetzt die Wirtschaftskommission, die die Vorlage macht. Und nicht die Gesundheitskommission. Ich gebe dir aber recht, ich finde, ich persönlich bin ja neu im Ständerat, eigentlich immer noch. Und ich finde, es ist sehr dossierabhängig. Ja. Es gibt Dossier, wo das möglich ist, wo man auch einen wirklich konstruktiven Lösungswille spürt, überparteilich. Und dann gibt es andere, wo es schwieriger ist, wo teilweise natürlich auch wirklich Parteipolitik oder die Interessenspolitik stärker hineinfließt. Ich bleibe zuversichtlich, was die Vorlage anbelangt, aber es ist sehr anspruchsvoll. Mehrheiten sind auch schon im Nationalrat extrem knapp gewesen und im Ständerat wieder. Und das persönlich glaube ich, also müsste das eigentlich gelingen, weil einfach der offensichtliche Handlungsdruck sehr gross ist. Aber das ist nicht immer so, dass das, was in der Gesellschaft einen grossen Handlungsdruck eigentlich, wo man hat, dass das unbedingt im Parlament sich dann widerspiegelt.
Gut, also das heisst, es geht jetzt in den Nationalrat und dort muss die Änderung zugunsten von diesen Heimverdiener-Ehepaar zuerst jetzt mal wieder eine Mehrheit finden. Ja. Gut, machen wir einen Gump zu einem anderen grossen Thema von dieser Session. Der PUC-Bericht von der CS, 500 Seiten, Daniel Josic, Sie waren Mitglied von dieser PUC. Rückblickend, wie zufrieden sind Sie ganz persönlich mit dem Resultat?
Ja, also ich kann es jetzt nur sagen, eben als jemand, der in der PUC war, ich meine, ich habe es sehr gut gefunden, dass man wirklich also fast im Minutentakt die ganze Katastrophen aufgezeichnet hat. Und natürlich sehr detaillierte Analyse hat können vornehmen. Am Ergebnis, glaube ich, am wesentlichen Ergebnis hat sich nichts geändert. Ich habe von Anfang an gewusst, erstens mal, die Bank ist untergegangen wegen dem schlechten Management und nicht wegen irgendetwas anderem. Und das Zweite, wenn beim Bund irgendwo eine Hauptverantwortung liegt, dann ist es die Behörde, die für die Bankenaufsicht zuständig ist, und das ist FIMA. Und insofern finde ich es aber durchaus sinnvoll, dass man das auch wirklich super angeschaut hat, um nachher einen Katalog auch machen von Massnahmen, die man sinnvoll findet. Was ich ein bisschen bedauert habe, ist, dass man dort so ein bisschen die grossen Linien und Details ein bisschen vermischt hat. Oder ich hätte am liebsten nur Empfehlungen gemacht, die irgendwo einen kausalen Zusammenhang gehabt haben zum Untergang der CS. Und jetzt sind auch viele Sachen moniert worden, wo an sich nicht viel damit zu tun haben und dann teilweise in den Medien viel grösser gekommen sind.
Aber wir kommen noch auf die Vorstösse und Empfehlungen, aber kann man sagen, im Großen geht es eigentlich schon darum, dass die Zügel auf der ganzen Linie enger gezogen werden
sollen? Ja, ich würde das nicht unbedingt so sagen. Ich würde sagen, sie müssen nicht enger gezogen werden, sie müssen vor allem richtig. Ich würde sogar aufpassen, ich glaube, wir haben den Fehler gemacht nach 2008, dass man einfach gesagt hat, je mehr Steine, dass man der Finanzbranche in den Weg legt, desto besser. Aber das Erstens mal muss man bei aller Kritik akzeptieren, dass der Finanzplatz unglaublich wichtig ist für uns, gerade in Zürich. Das sind Arbeitsplätze, das sind Steuereinnahmen, das ist auch ein Brand gegen aussen. Und auf der anderen Seite, dass die stehen in einem internationalen Wettbewerb, oder? Und da geht es nicht darum, einfach nur immer zu schwächen, sondern es geht vor allem darum, die richtigen Instrumente einzusetzen. Und zwar dort, oder heute ist die Tendenz, und das finde ich eigentlich fatal, heute ist die Tendenz, dass man jedem kleinen Finanzintermediär steht man unendlich lang auf den Füßen und schaut jede Büroklammer an, die er neu kauft. Aber der grosse Tsunami, oder, den hat man nicht im Griff gehabt. Das ist für mich das Erstaunliche, dass eigentlich die FIMA, die hat vorher gewusst, was mit dieser CS schiefläuft und hat nichts gemacht während Jahren. Oder jedenfalls nichts, was wirklich Wirkung hatte. Und das ist der Punkt.
Also, die Gratwanderung, wenn man jetzt Daniel Josic zuhört. Einerseits von der Wahrung, von der Stärke vom Finanzplatz, Arbeitsplatz im internationalen Wettbewerb, braucht einen Spielraum. Und auf der anderen Seite, dort zu regulieren, wo eben dann der Tsunami könnte vorhergesehen und allenfalls verhindert werden.
Ja, also es ist eine sehr anspruchsvolle Gratwanderung, aber ich finde auch, also ich kann eigentlich nur anschliessen, wo Dani Josic aufgehört hat, oder man muss am Schluss, ich finde, der Puckbericht ist sehr gut und ich finde es auch schlecht, wie der teilweise irgendwie jetzt ein bisschen klein geschrieben wird und so. Ich glaube, das ist extrem wichtig, es ist auch staatspolitisch.
Es ist auch richtig, dass man einen Puck gemacht hat.
Es ist absolut richtig und es ist staatspolitisch, finde ich, sehr wichtig, dass es aufgearbeitet wird. Und ich finde schon auch, also vielleicht gerade wegen dem Detaillierungsgrad, er ist auch sehr lehrreich. Oder? Man hat auch viele Sachen drin, die man vielleicht so ein bisschen gewusst hat, vom Hören sagen, gerade die Nähe vom Finanzdepartement zu dem Finanzinstitut. Und ich finde, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, das kann natürlich zu nahe sein. Gleichzeitig ist das auch ein grosser Vorteil vom Schweizer Polizsystem, dass die Wege so kurz sind, dass auch der Austausch immer einfach ist. Und das bleibt selbstverständlich immer eine Herausforderung und eine Gratwanderung. Wie viel ist zu viel Nähe und wie viel ist vielleicht auch dann zu weit weg von der eigentlichen wirtschaftlichen Realität. Jetzt müssen wir schauen, also am Schluss wird das jetzt, warten wir jetzt auf die Vorlage vom Bundesrat, oder, was er wird bringen. Und dann werden wir eigentlich den grössten Teil dann ja auch können im Parlament dann debattieren. Ich glaube, man darf wirklich nicht vergessen, dass man nicht schaut, also man muss schauen, dass man jetzt nicht anfängt, Instrumente neu einführen, die am Schluss eigentlich wie fast mehr Belastung sind, als sie Wirkung erzielen können. Also ich habe immer so ein bisschen salopp gesagt, Missmanagement kann man nicht wegregulieren. Das ist nicht möglich, oder? Das ist schon die Aufgabe von einer FINMA, das rechtzeitig zu anerkennen, oder? Der Puckbericht, das ist eigentlich für mich persönlich jetzt als Nicht-Puck-Mitglied, ist eigentlich das Erschreckendste der Filter gewesen, oder?
Der regulatorische
Filter. Ja, der regulatorische. Man hat gesehen, früher, die CS wirtschaftet nicht sauber, die hat Probleme und hat ihnen dann das wie immer wieder erlassen. Das ist wie wenn man sonst in einem Bereich...
Also es geht um die Eigenmittelanforderungen.
Ja, man hat immer wieder gesagt, ja, jetzt, das rausgestüttelt, bis am Schluss Katastrophe getroffen ist. Und dort werden wir dann schon schauen, wie viele neue Instrumente braucht es. Es gibt Instrumente, also das Senior Management Regime, also die Verantwortlichkeit der Manager. Dann bin ich zum Beispiel Bussenkompetenz, ist auch etwas, das Platz hat. Aber man muss schauen, dass der Finanzplatz wettbewerbsfähig bleibt. Weil das hat schlussendlich, also Zürich ist natürlich da vorderst davon betroffen mit Arbeitsplätzen und Steuermitteln. Aber es hat eine Konsequenz für die Realwirtschaft. Also wir haben eine exportorientierte Wirtschaft, unser Wohlstand basiert darauf und dafür brauchen wir, oder sagen wir es mal so, es ist ein sehr grosser Vorteil für den ganzen Standort Schweiz, wenn wir eine globale Bank haben.
Sie haben vorhin die Intermediäre oder die Kleinen, sage ich einmal, angesprochen. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Empfehlungen oder auch die Vorstösse, die jetzt auf dem Tisch liegen, die betreffen ja schon vor allem die systemrelevanten Banken. Ja. Und da muss man sagen, da haben wir jetzt nur noch vier, oder? UBS, ZKB, PostFinance und Raiffeisen. Und das sind, um die geht es jetzt in dem konkreten Fall. Dort kann auch der Tsunami passieren. Und ein Vorstoss ist schon das, was auch Diana Moser jetzt schon angetönt hat, dass man einfach die Durchschlagskraft der FINMA verstärkt. Ist es so, dass sie die Mittel nicht gehabt hat? Oder ist es eben so, sie hätte sie schon gehabt, aber sie hat sie einfach nicht anwenden?
Reden Sie mal mit einem kleinen oder mittelgrossen Finanzintermediär, ob der Meinung ist, die FINMA hat zu wenig Mittel. Ich kann Ihnen sagen, die könnte die fahren, da wird es ihnen dann anders. Also das, die FIMA hat Mittel und sie setzt sie auch ein. Aus irgendwelchen Gründen, wo mir nicht ganz klar ist, hat sie es bei der CS nicht gemacht. Also dort sind Empfehlungen abgegeben worden, also Empfehlungen im Sinne von Sachen, die müssen geändert werden. Man hat ein Enforcement-Verfahren gemacht, das dann schon ein relativ starkes Instrument ist. Und die CS hat nicht reagiert. Oder eben das Beispiel ist mit dem regulatorischen Filter. Den muss man nicht geben. Oder das ist ein bisschen so, wie wenn Sie sagen, ich habe einen Feueralarm im Zimmer. Und wenn der, bevor es anfängt zu brennen, decke ich das mit Plastik ab. Oder? Ja, gut. Aber eben, ich meine, den Feueralarm haben wir ja für das, dass wenn es brennt, dass es einen Alarm gibt. Und genau das hat man nicht wollen, weil man quasi gesagt hat, wenn es einen Alarm gibt, dann wird das für die Aktionäre, die werden noch mehr abspringen und der Kurs wird noch mehr sinken. Aber das ist natürlich die Konsequenz davon und eigentlich nicht die Aufgabe der FINMA, sondern das ist der Gesetzgeber, der gewisse Richtlinien festgelegt hat mit Too big to fail Regelung und ein Bankengesetz, nicht an der FIMA das nachher außer Kraft setzen. Also zusammengefasst, die FIMA hat Mittel, aber sie muss sie natürlich auch gegenüber allen einsetzen.
Was sagen Sie denn zum Kritikpunkt? Die FIMA ist vom Know-how her, von der Mannschaft her, halt einfach auch nicht so aufgesetzt, dass sie so ein Konstrukt wie eine UBS oder eine CS vis-à-vis an einem Management oder an einem Verwaltungsrat kann standhalten.
Das glaube ich nicht unbedingt, aber sie ist vielleicht Personal nicht, oder ich weiß nicht, ob sie Personal zu wenig ausgestattet ist oder ob sie Prioritäten am falschen Ort setzt. Ich weiß einfach, ich rede insofern aus Erfahrung, weil ich bin Präsident von einer Selbstregulierungsorganisation für Geldwäschereibekämpfung. Oder? Wir haben regelmäßig Kontakt mit der FIMA und ich sehe einfach, bei uns sind das Personal relativ gut dotiert, zum ehrlicherweise. Ich sage, manchmal ein bisschen
sind die systemrelevant?
Nein, vielleicht nicht. Aber wenn ich auf gut Deutsch gesagt etwas falsch mache, dann geht die Schweiz nicht unter. Aber die Frage ist, ob es dann wirklich zwei Leute braucht, die bei uns dann vorbeikommen, um unsere Rechnung anzuschauen. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, es ist auch eine Frage von der Allokation von der Ressourcen. Und dann ist vielleicht ist jetzt einfach eine Vermutung von mir, ich will niemandem etwas unterstellen, ein bisschen Tendenz mit der Polizei, oder? Wenn irgendein 25-jähriger Student irgendeine Zigarette raucht, die er nicht dürfte, dann stehen zwei Polizisten da. Und wenn das 100 Hooligans machen, oder, dann geht man lieber nicht hin, weil dort wird es dann gefährlich. Und das ist da vielleicht auch so ein bisschen so. Am kleinen Finanzintermediär, dem kann man sagen, was er muss machen, aber bei der CS, da steht man nachher eben vor so einer systemrelevanten Bank.
Am Schluss hat der Ständerat vorläufig Ja gesagt zu diesen Vorstössen, zu diesen Empfehlungen. Was fehlt? Vor allem auch bei der Bevölkerung, Diana Moser. Das ist doch, dass trotz allen Erkenntnissen, auch jetzt aus dem PUC-Bericht, kein Verwaltungsrat, kein Manager irgendwie zur Verantwortung gezogen werden. Das stößt bei der Bevölkerung, in der breiten Bevölkerung, auf ein Unverständnis.
Ja, das ist so. Und was man auch sieht, dass dann noch zusätzlich, das zeigt ja der Bericht auch sehr gut auf, die ganze Boni-Geschichte, oder?
Da wären wir bei der Überraschung, oder?
Ja, also dass dort der PUC-Bericht sehr schön ausschaffen, oder? Dass, obwohl trotz Verlust einfach Boni ausgeschüttet worden sind, es verstehen einfach die Leute nicht, wenn man sieht, dass einfach die jeden Tag arbeiten, ihr Geld verdienen, ihre Rechnungen zahlen, die Normalbevölkerung, die versteht das einfach nicht, oder? Und jetzt ist schon, also es gibt jetzt ja Ansätze, das Senior Management Regime, das ist ja etwas, wo in die Richtung geht, dass man wird auch können Manager quasi in die Verantwortlichkeit nehmen. Also da wird man jetzt schauen, was man dann konkret kann ausgestalten. Es gibt Modelle aus anderen Ländern, also Großbritannien hat zum Beispiel das, wo man allenfalls kann übernehmen. Und da, ja, also das ist absolut nachvollziehbar. Vor allem immer dann, es ist ja immer, man fordert ja immer möglichst ein liberales Umfeld, möglichst wenig Regulierung. Und am Schluss, wenn die Krise ist, muss ja nachher dann gleich der Staat Unterstützung leisten, sage ich jetzt mal, zumindest in einer Brückenfunktion. Und das macht natürlich die Leute hässig, das ist verständlich.
Sie haben vorher gesagt, ganz knapp ist es jetzt einmal im Nationalrat und im Ständerat in einem ersten Wurf einmal durchgegangen. Ganz knapp hat dann der Ständerat auch überrascht. Sie haben das schon angetönt mit dieser Lohndeckelgeschichte, wo auf einmal einfach niemand hat sie gesehen, niemand hat erwartet, dass sie durchkommt, und dann ist sie durchgekommen.
Ja. Ja, also das ist, ich habe das abgelehnt, weil ich finde, es ist nicht sinnvoll, einen Lohndeckel, einen Bonideckel, was ist 3 bis 5 Millionen, in ein Gesetz hineinzuschreiben. Also das verlangt ja der Vorstoß, das ist nicht mein Verständnis in dem Sinn. Aber es ist natürlich ganz klar einzuordnen mit den Löhnen, die natürlich ausgeschüttet worden sind, insbesondere für den Herrn Motti. Und das ist, schlussendlich hat es in der Politik halt immer auch emotionale Facetten drin. Ich will das nicht verteidigen. Ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Aber es ist jetzt auch nicht so überraschend. Man hat es vielleicht nicht aus dem Ständerat erwartet, man würde so etwas aus dem Nationalrat erwarten. Ja. Es wird ja spannend sein, was der Nationalrat aus dem macht. Also umsetzen ist dann nicht ganz einfach. Aber man hat, und zumindest hat jetzt einfach die kleine Kammer in der Mehrheit, ohne meine Stimme, gesagt, hey, wir sind nicht einverstanden mit dieser Lohnpolitik. Das ist eigentlich die Aussage, die sie gemacht hat.
Lohndeckel, ja oder nein?
Ich bin eigentlich gleicher Meinung. Ich finde auch nicht unbedingt, dass es ein Gesetz muss. Und da muss man auch noch sehen, das sind private Firmen. An und für sich der Einzige, der das interessiert, wie viel die Manager rüberkommen, das sind die Aktionäre. Oder ich bin nicht Aktionär von der UBS. Also zahle ich es nicht, das ist mir eigentlich gleich.
Der Unterschied ist wesentlich.
Zahlen wir es schon? Das ist der Punkt. Ich sage einfach, wenn eine Bank systemrelevant ist und nachher von uns gerettet werden muss, dann stört es natürlich. Oder wie bei der CS. Und ich meine, jetzt unter uns gewissermaßen, ohne dass ich Aktionär von der CS gewesen bin. Es ist ja hirnverbrannt, auf gut Deutsch gesagt, Bonus auszahlen, wenn die eigene Abteilung, wo den Chef leitet, kein Gewinn macht und die ganze Unternehmung kein Gewinn macht. Kein Mensch kommt auf so eine Idee. Und dann noch Boni in diesen Dimensionen. Ja. Oder? Das sind Milliarden, die ausgegeben haben für das. Ich meine, das macht kein vernünftiger Mensch.
Gut, also wir werden schauen, was der Nationalrat daraus macht. Wir sind schon fast am Schluss. Ich will aber gleich noch ein, zwei Worte zu dieser Asylgeschichte. Einmal mehr in dieser Session hat es eine Sonderdebatte gegeben. Der Nationalrat, der Ständerat hat sich darum befasst, wo es vor allem darum geht, im Zentrum, vielleicht auch im Kontext mit dem, was im Ausland, im benachbarten Ausland passiert, Grenzschutz. Also Grenzen sollen wieder kontrolliert werden, will man verstärken. Auch das mit Kosten verbunden, wo wir glaube auch noch nicht haben oder gesprochen sind. Ja, was ist die allgemeine Stossrichtung?
Also grundsätzlich muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass es in unserem Land und in ganz Europa, kann man sagen, einfach ein gewisses Unbehagen gibt, weil die ganzen Zuwanderungsströme haben natürlich etwas Unkontrolliertes, weil die europäischen Staaten nicht in der Lage sind, und das jetzt seit 10 Jahren, miteinander irgendeinen sinnvollen Verteilschlüssel zu finden. Das heisst, man ist dem je nachdem ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ausgesetzt, und das stößt bei der Bevölkerung einfach auf einen gewissen Widerstand. Insbesondere, wenn eben Leute da sind, die vielleicht kriminell sind, die eigentlich gar nicht dürften da sein und schon da sind und noch da sind, und wenn es beides miteinander sind, dann umso mehr. Und das muss man irgendwie aufnehmen. Und man kann nicht einfach nur, und das ist ein bisschen die Tendenz vom Bundesrat und vom SEM, einfach nur immer sagen, warum alles gut ist, wie es jetzt funktioniert, weil die Leute nehmen das nicht so wahr. Und das ist der Grund gewesen, warum einige von diesen Vorstössen durchgekommen sind. Und ich ehrlicherweise muss sagen, ich habe das auch gesagt in der Debatte, ich habe einzelnen Vorstössen zugestimmt, wo ich jetzt vor 3, 4 Jahren noch nicht zugestimmt hätte. Aber einfach, weil ich gefunden habe, wir müssen das irgendwie angehen, und wenn vom Bundesrat und dem SEM zu wenig kommt, dann gibt es halt die Einzelsprung-Vorstösse.
Also der Bundesrat und SEM reden jetzt ein bisschen schön, die Situation, wenn man aus Deutschland hört und sagt, jetzt machen wir schon regelt die Grenzen ab und scharfe Kontrollen, dann sind die Leute auch unter Umständen hier in der Schweiz. Und Italien, von denen weiss man, die nehmen sie auch nicht zurück. Also so ganz einfach ist es nicht, und das begreift auch die Bevölkerung. Und der Daniel Josic sagt, er hat bei gewissen Sachen ja gesagt, wo er sich das nicht hätte vorstellen können vor 3 bis 4 Jahren. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, also ich glaube auch, es gibt einen Handlungsbedarf, oder? Und wir haben vor allem meiner Meinung nach einfach zu viele Leute, die das System missbrauchen, die da ankommen, eigentlich unseren super rechtsstaatlichen Prozedere ausnutzen und in dieser Zeit, wo der Prozess läuft, zum Prüfen, ob sie Schutz
dürfen haben oder nicht, ob sie Asyl bekommen können oder nicht, einfach kriminell werden. Und dann das System ausnutzen. Das ist natürlich nicht, das sind nicht alle, selbstverständlich nicht. Aber was man ganz klar muss darauf achten, ist, dass man diesen Missbrauch in den Griff überkommt und damit nicht am Schluss die ganze Grosszügigkeit und Toleranz der Bevölkerung gegenüber Leuten, die Schutz brauchen, aufs Spiel setzt. Und dort, glaube ich, haben wir einen Handlungsbedarf. Ich finde auch, dass man das auch spürt. Also wir kommen auch Briefe über von den Gemeinden. Oder? Es gibt einen Druck im Asylsystem, den kann man nicht kleinreden. Und ich glaube aber auch, dass wir unserer humanitären Tradition festhalten müssen. Also wir müssen wirklich bedrohten Menschen Schutz geben, aber alle, die nicht bedroht sind und das System ausnutzen, die müssen auch wieder gehen. Und dort bei dem Grenzschutz, jetzt, das, was Sie konkret angesprochen haben, dort hat man probiert, einen Mittelweg zu finden. Auch in Reaktion, das, was Dani Jusic gesagt hat, dass man sagt, es gibt überall jetzt mehr Grenzschutz. Die Leute machen sich Sorgen. Man hat ein Unbehagen. Und dem müssen wir in einem gesunden Mass Rechnung tragen. Also, wir wollen nicht Grenzen zumachen, abriegeln systematisch, wie das die SVP will. Das ist völlig unrealistisch, wirtschaftsschädlich. Aber eine genauere Kontrolle, als man das heute hat, auch in Reaktion aufgrund der Entwicklungen, das ist angebracht.
Lassen wir das vorerst anstehen und schauen, wie sich das dann nicht nur auf dem Papier, sondern im Alltag umsetzen lässt. Diana Moser, Daniel Josic, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Ja, ein paar Schwerpunkte aus der Frühlingssession, die am Freitag in Bern zu Ende gegangen ist, vertieft mit unseren beiden Zürcher Ständeräten, der Diana Moser von der GLP und dem Daniel Josic von der SP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.